SRF 1. SRF 1 Forum.
Es ist ja schon erschütternd. Noch vor kurzem ist die Ukraine, der ehemalige Sowjetstaat zu Osteuropa, für viele einfach das Land gewesen, das vorletztes Jahr die Fußball-EM mitorganisiert hat. Und jetzt? Jetzt ist die Ukraine das Land, das nach der Absetzung vom Machthaber in einer schweren Krise steckt. Erst gerade heute haben wir in den Nachrichten gemolden, dass die USA Sanktionen beschlossen haben und dass die europäischen Staats- und Regierungschefs sich getroffen haben, zum beraten, wie es soll weitergehen soll.
SRF 1 Forum.
Ja, aber auch wenn man viel zu dieser Krise in der Ukraine gehört und liest, viele von uns haben trotzdem noch Fragen. Um was geht es dort eigentlich ganz genau? Wie hat sich der Konflikt dermassen schnell können zuspitzen? Und wo führt das noch her? Allenfalls zurück in den Kalten Krieg? In dieser Stunde Forum suchen wir zusammen mit Experten Antworten auch auf Ihre Fragen. Leiten tut die Gesprächsrunde meine Kollegin Simon Huliger.
Und ich begrüße ganz herzlich bei uns in der Runde der Orest Fil. Er ist Vizepräsident vom ukrainischen Verein in der Schweiz. Er lebt in der Schweiz, ist in Deutschland aufgewachsen. Seine Eltern sind nach dem Zweiten Weltkrieg aus der Ukraine nach Deutschland ausgewandert. Er hat Verwandte und Freunde in der Ukraine. Orest Fil, was erzählen euch die Leute aus der Ukraine, wenn ihr mit ihnen Kontakt habt? Wie erleben die im Moment die Situation in der Ukraine?
Die waren recht alarmiert, als die Krise dort in der Krim begann und sind zurzeit noch besorgt, aber hin und her gerissen zwischen Besorgnis und Hoffnung. Denn in den letzten zwei Tagen sind ja doch ein bisschen Hoffnung aufgekommen, dass es nicht so extrem wird, wie sie befürchtet haben. Aber sie sind von allen Seiten her alarmiert. Die politische Situation genauso wie die materielle, also die finanzielle Situation besorgt die alle. Und sie sprechen fast immer über ihre Sorgen, wenn ich die anrufe oder wenn ich mit denen spreche.
Und dann, wollt ihr sie beruhigen oder was macht ihr denn? Was könnt ihr machen da in dem Moment?
Aus dem Ausland kann man nicht so viel machen. Man kann natürlich zur Beruhigung beitragen. Und das machen wir, indem wir Informationen beidseitig austauschen. Das heißt, wir versuchen von hier die Reaktionen, die im Westen geschehen ist, in der Ukraine bekannt zu machen, dass sich dort verbreiten, dass man also sieht, dass viele Länder Hilfe angeboten haben und wirklich Hilfe geben möchten. Das sollte die auch ein wenig beruhigen und das tut's auch, muss ich gestehen. Und wir wollen natürlich auch, oder wir werden oft gebeten, dass wir im Westen, in westlichen Ländern hier kolportieren und verbreiten, was die Leute beunruhigt, was die Leute beschäftigt dort. Fast jede zweite Mail oder ein Gespräch über die Internetseite geht auch um das, dass man uns bittet, macht doch bitte auch mal bekannt, was wir hier durchleiden, was wirklich hier los ist.
Und heute habt ihr die Gelegenheit, bei uns in der Sendung Forum auf Radio SRF 1 die Eindrücke eben auch weiterzugeben, die ihr vermittelt bekommt von euren Freunden und Verwandten in der Ukraine.
Da bedanke ich mich sehr.
Ich begrüße bei uns in der Runde ebenfalls der Jonas Grätz. Er ist Ukraine- und Russland-Spezialist an der Forschungsstelle für Sicherheitspolitik an der ETH Zürich. Jonas Grätz, wie beurteilt ihr jetzt die Situation im Moment? Man hat ja gehört, der deutsche Außenminister hat gesagt, Europa sei in der grössten Krise seit dem Fall von der Berliner Mauer. Stimmt das? Ist es so?
Ja, es ist auf jeden Fall eine sehr ernsthafte Krise, weil eigentlich haben wir in Europa ein sehr stabiles Staatensystem, wo ein relativ deutliches Gewaltverbot gilt. Und dieses ist jetzt in diesem Fall wirklich relativ stark verletzt worden durch Russland. Bisher gab es ja auch schon militärische Interventionen, auch in Europa, aber diese waren immer relativ gut, wenn auch nicht von allen Parteien akzeptiert, aber doch immer relativ gut begründet, auch völkerrechtlich. Zum Beispiel im Kosovo gab es ja kriegerische Auseinandersetzungen zwischen Separatisten und zum Beispiel und den serbischen Sicherheitskräften zum Beispiel. Und dort hat ja dann die NATO auch ohne völkerrechtliches Mandat damals interveniert, was für Missfallen bei Russland gesorgt hat. Aber in diesem Fall jetzt haben wir eigentlich die Situation, dass Russland, also ohne dass ein Schuss gefallen ist, ohne dass jemand bedroht wurde, auf der Krim einmarschiert ist und das auch noch in einer Art und Weise gemacht hat, dass es nicht wirklich klar ist. Also man hat das als irreguläre paramilitärische Kräfte dort gekennzeichnet, dieses Vorgehen. Und das ist natürlich nochmal ein weiterer Schritt hin zu einer Entstaatlichung und Entrechtung von Konflikten eigentlich in Europa. Und deshalb ist das schon eine sehr ernste Krise.
Also größte Krise seit dem Fall von der Berliner Mauer.
Ja, also ich würde sagen, das kann man schon so bezeichnen, ja.
Dann begrüße ich ganz herzlich auch bei uns in der Runde der Jeronim Perovic. Er ist Professor für osteuropäische Geschichte an der Uni Zürich. Als Kenner von Russland, Herr Perovic, hat euch jetzt die Handlung von Russland überrascht?
Ich meine, es wäre gelogen, wenn ich würde sagen, ich habe da genau vorausgesehen, genau das Szenario. Da hat, glaube ich, niemand, also vor ein paar Wochen, hat gesagt, dass Russland Krim wird besetzen. Das hat, glaube ich, niemand vorausgesehen. Aber doch, wenn man es ein bisschen in einem grösseren Zusammenhang betrachtet, wenn man die letzten Jahre anschaut, die Entwicklung von Russland seit Putin, dann muss man sagen, überrascht das nicht. Und einen Paradigmenwechsel hat es ja gegeben 2008, im Georgienkrieg, wo Russland eigentlich das erste Mal sozusagen massiv interveniert ist in einem anderen Land, unter dem Vorwand, seine Friedenstruppen zu schützen, seine Landsleute zu schützen, also Südossete und Abchasen zu schützen vor georgischen Übergriffen. Und dort hat Russland demonstriert, dass da dazu fähig sind, dass da nicht nur leere Worte sind. Vorne ist es ja immer so gewesen, dass sich Russland relativ wenig um seine Minderheiten kümmert hat. Sie sind sehr nach innen fokussiert gewesen. Man hat gewusst, sie können hart durchgreifen. In Tschetschenien haben sie keine Gnade gekannt. Dort sind sie, das ist die grösste Zerstörung seit dem Zweiten Weltkrieg, wo Europa eigentlich gesehen hat. Also flächenmäßige Bombardement. Also sie haben schon gezeigt, dass sie rabiat vorgehen können. Aber dass sie so intervenieren in einem anderen Land, da haben sie erst gezeigt in Georgien. Und jetzt haben sie es wieder gemacht auf der Krim. Ich würde sagen, einfach ein bisschen subtiler. Nicht mit massiver Gewalt natürlich. Es hat noch keine Tote gegeben. Ich glaube, das ist auch eine strikte Instruktion von Moskau, dass sie sagen, schauen, dass es keine Tote gibt. Aber faktisch haben sie die Krim okkupiert.
Also nicht wirklich überraschend aus eurer Sicht, wenn man eben zurückschaut und die Geschichte von Russland vor Augen hat. Zugeschaltet von uns aus Russland in Moskau ist unser Korrespondent Peter Giesling. Peter Giesling, wie präsent ist denn jetzt der Konflikt bei den Leuten in Moskau, also im gewöhnlichen Alltag? Wie erlebt ihr das?
Ja, das ist sehr präsent, vor allem auch, wenn man Fernsehen schaut. Das ist wirklich das Thema Nummer eins, auch in den Zeitungen und überhaupt, das beschäftigen sehr die Leute. Ich bin heute Nachmittag beim Zahnarzt gewesen und der Zahnarzt hat gewusst, dass ich Ende letzte Woche und übers Wochenende auf der Krim gewesen bin. Und er hat mich gefragt, wie es dort sei. Und dann habe ich einfach erzählt. Und dann hat er plötzlich gesagt, ja, und die amerikanischen Soldaten, haben sie die dort nicht gesehen, etc. Und der Zahnarzt ist nicht eben blöd, aber er wird eben informiert durch das russische Staatsfernsehen und das macht dreisteste Propaganda in dieser Sache. Der Herr Graetz hat ja gesagt vorher eben, das Vorgehen von Russland auf der Krim sei irgendwie nicht legitimiert. Der Wladimir Putin, der russische Präsident, hat ja gesagt, es ginge darum, eine Minderheit zu schützen dort auf der Krim. Also Menschen, die Russen sind, die an Leib und Leben bedroht sind. Niemand in meinen Augen dort auf der Krim ist in den letzten paar Wochen irgendwie bedroht worden. Die Russen stellen auf der Krim die Mehrheit und sie haben sich einfach benachteiligt gefühlt durch eine Diskussion, die stattgefunden hat in der neuen Regierung in Kiew wegen einem Sprachengesetz. Und das Sprachengesetz hat man eben nicht wollen, die russischen Zeitungen etc. verbieten. Aber es hat die Sprachenrechte ein bisschen eingeschränkt von den Russen auf der Krim. Und ich denke, dort hat man müssen diskutieren. Aber das ist völlig falsch, natürlich einfach mit dem Militär reinzufahren. Wenn ich das mit der Schweiz vergleiche, wäre das so, wie wenn die deutsche Bundeswehr oder NATO-Truppen plötzlich in der Schweiz Station gemacht hätten, aufgefahren wären auf dem Paradeplatz, nach dem Jahr von der Mehrheit der Schweizer Stimmbürger zur sogenannten Masseneinwanderungsinitiative. Mit der Behauptung, wir müssen jetzt plötzlich beispielsweise die deutschen Mitbürger in der Schweiz schützen. Also, allein Anlass, oder? Dort einzugreifen, militärisch, ist absurd. Und die Begründung, die abgegeben worden ist vom russischen Präsident Putin, die ist in meinen Augen an den Horror herbeizogen.
Du hast schon ganz viele Punkte jetzt angesprochen, Peter Giesling in Moskau, wo wir sicher noch vertiefen wollen in dieser Stunde. Ich werde noch gleich mal schnell die Informationspolitik ansprechen. Ihr habt jetzt gesehen, wie das die Russinnen und Russen informiert werden im Fernsehen. Keine objektive Information. Wie ist das für euch als Journalist? Wie frei könntet ihr arbeiten?
Ich bin absolut frei in meiner Berichterstattung und das ist es auch für alle Auslandkorrespondenten da. Wir sind ja meistens eben nicht nur Korrespondenten in Russland, sondern in praktisch allen ehemaligen Sowjetrepubliken. Also ich bin genauso auch Korrespondent eben für die Ukraine. Und Russland stört sich einfach an der neuen Regierung in Kiew. Zum Teil kann ich das auch nachvollziehen. Die ist ja nicht ganz sauber an die Macht gekommen, muss man sagen. Und es gibt dort tatsächlich eben sehr antirussische Bewegungen, die dort jetzt Sagen haben. Aber, wie gesagt, das ist keine Rechtfertigung, jetzt einfach militärisch in einem Teil von der Ukraine vorzugehen. Ich denke, dem russischen Präsident Putin geht es bei diesem militärischen Eingriffen auf der Krim letztlich nicht nur um Krim, sondern er will im Grunde genommen mit dem Eingriffen auf der Krim eben das neue Regime, die neue Regierung in Kiew destabilisieren, in die Knie zwingen.
Um was geht's Russland eigentlich? Ich denke, das ist eine zentrale Frage, die wir jetzt gerade gerne vertiefen möchten. Ich möchte aber euch daheim, die uns zuhören, auch noch aufrufen, an dieser Sendung teilzunehmen. Wir reden in dieser Stunde über die Krise in der Ukraine und wollen probieren, so ein Fragezeichen, die vielleicht rum sind, in hoffentlich viele Ausrufezeichen zu verwandeln. Fragen können beantworten, auch eure Fragen. Ihr könnt uns die schicken, und zwar via Mail an studio@srf1.ch. Oder auch via Telefon 0848, wäre Telefonnummer 440-222, 0848-440-222 oder studio@srf1.ch. Es sind bereits schon Mail im Vorfeld reingekommen. Drei Mail gehen so ein bisschen in die gleiche Richtung, oder drei Mail, die ich daraus zitiere. Cornelius schreibt: Wer die Medien anschaut, insbesondere deutsche Medien, der merkt, dass gewaltige antirussische, anti-Putin-Propaganda betrieben wird. Und auch der SRF1-Hörer Stefan Weber schreibt, er finde, es werde in den Medien gegen so pro-Westen berichtet, die Russen, das sind gegen einfach die Bösen. Und auch der Hans R. Jutzi schreibt, man sollte die russische Seite nicht außer Acht lassen, Putin hätte fast nicht anders können, als auf der Krim seine Macht zu demonstrieren. Dann probieren wir doch mal zu verstehen, wieso eben Russland so handelt, wie es jetzt handelt. Nämlich, dass sie einfach die Halbinsel Krim, die zur Ukraine gehört, faktisch besetzen. Jeronim Perovic, Professor für osteuropäische Geschichte, wieso besetzt Russland genau jetzt Krim?
Da müssen wir vielleicht jetzt in einem grösseren Kontext sehen, seit dem Zerfall der Sowjetunion. Das ist einfach ein Ereignis, das noch nicht verarbeitet ist. Putin hat das mal als die grösste geopolitische Katastrophe vom 20. Jahrhundert bezeichnet.
Also der Zerfall von der Sowjetunion.
Der Zerfall von der Sowjetunion. In den 90er Jahren hat man sich damit begnügt, zu sagen, die ehemalige Sowjetrepublik, das ist eigentlich unser neues Ausland, da haben wir spezielle Interessen. Und die anderen Staaten, das ist sozusagen das ferne Ausland. Aber im neuen Ausland haben wir spezielle Interessen, das ist sozusagen unser Interessen- und Einflussgebiet. Das hat ja eigentlich schon Sinn gemacht, weil die Verflechtungen sind noch sehr eng gewesen und man hätte ja müssen irgendwie auch den Desintegrationsprozess miteinander irgendwie meistern. Aber Russland ist sehr auf sich selber fokussiert, hat grosse Probleme mit den Reformen, ist selber in den 90er Jahren im Chaos versunken. Und jetzt, ich würde sagen, auch dank der hohen Erdölpreise ist erstarkt, ist viel selbstbewusster.
Also wo es viel verdient mit den hohen Erdölpreisen.
Sie verdienen viel, sie können aufrüsten. Und sie merken vor allem auch, dass sie tatsächlich Vormacht sind in diesem Raum, dass nämlich der Westen irgendwie nicht reagiert, wenn Russland so Aktionen wie zum Beispiel in Georgien unternimmt. Und das hat sie sehr bestärkt. Ich glaube, der Putin sieht die Welt in geopolitische Kategorien. Er probiert sich zu holen, was er kann holen. Und geht davon aus, dass der Westen eben leichte Sanktionen wird ergreifen, hat aber dann einen Trumpf in der Hand mit der Ukraine und wird sich dann am Verhandlungstisch setzen und dann irgendwie eine Lösung finden, die für Russland gut ist. Er will einfach nichts mehr aus der Hand geben. Schon gar nicht die Ukraine. Und er holt das, was er sich holen kann. Er sieht das, was der Westen gemacht hat, eigentlich als einen Versuch, den Einfluss auszudehnen. EU-Erweiterung, NATO-Erweiterung. Und er ist nicht mehr bereit, irgendwie das zuzulassen. Er will da gegensteuern. Und das ist genau das, was er eigentlich macht. Also kein Schritt zurück.
Und warum denn gerade Krim?
Krim hat sich einfach angeboten wegen der grossen russischen Minderheit, die dort lebt. Die sind tatsächlich sehr pro-russisch, das kann man nicht anders sagen. Sie haben dort schon Militär, sie haben 20.000 bis 25.000 Mann dort stationiert, sie haben eine Schwarzmeerflotte. Und historisch, muss man schon sagen, ist Krim natürlich ein Teil von Russland. Also wenn Sie die Geschichte bis ins 18. Jahrhundert anschauen, dann ist Krim einfach ein Teil von Russland. Und in einem Willkürakt, muss man sagen, 1954 der Ukraine geschenkt worden. Übrigens, ironischerweise, anlässlich vom 300-jährigen Jubiläum von der Union von Ukraine und Russland, wo ja sehr umstritten ist in der Geschichtsschreibung, ist Krim dann irgendwie der Ukraine geschenkt worden. Und jetzt streiten sie sich eigentlich genau um die Krim.
Welche strategische Bedeutung hat die Krim, Jonas Grätz?
Ja, also strategisch denke ich, die Krim ist vor allen Dingen interessant für Russland aufgrund der Schwarzmeerflotte, die ja Jeroným Pirovič schon angesprochen hat, die dort stationiert ist von Russland, die halt der einzige Tiefseehafen ist, den Russland eigentlich hat und mit dem es dann auch ins Mittelmeer kommen kann und auf die Weltmeere. Das ist, denke ich mal, die eine Seite. Es gibt natürlich auch noch Gasvorkommen vor der Krim, die dann eben zu einer solchen Republik gehören würden. Das ist so ein bisschen die strategische Bedeutung. Aber ich denke, es geht Russland wirklich vor allen Dingen darum, dass sie hier einen weichen Punkt haben, den sie sehr leicht eigentlich jetzt mit dieser Intervention einnehmen konnten und wo es auch kaum Widerstand gab. Und es geht ihnen eigentlich um die gesamte Ukraine dabei, zu der Regierung in Kiew ein Zeichen zu setzen, ihr könnt ohne uns eigentlich nicht weitermachen.
Peter Giesling, seit bis letzten Montag seid ihr auf der Krim gewesen. Habt ihr auch gesehen, wie das dort jetzt zu und her geht? Könnt ihr uns das beschreiben? Also eben, man redet von einer faktischen Besetzung. Ihr habt es vorhin schon gesagt, wie der Stand ist da eigentlich kennen oben gewesen. Also was ist da für eine Stimmung jetzt?
Die Stimmung ist eigentlich relativ normal, vor allem quasi ausserhalb von der grossen Zentren, da spürt man nicht sehr viel. Es gibt auf der einen Seite rund 11 oder 12'000 Soldaten, eben Angehörige von der russischen Schwarzmeerflotte, die in Sevastopol stationiert ist. Die sind dort mit einem Mietvertrag, also die sind dort stationiert im Ausland, im russischen Hafen. Und wahrscheinlich, oder man kann darüber mutmaßen, ein Teil von diesen Soldaten, die stellen jetzt das Kontingent, das zum Teil eben vor allem ukrainische Armeebasen umstellt haben. Und auf der anderen Seite, das hat man nachher beobachtet, sind rund 2'000 bis 6'000 russische Soldaten vom russischen Festland auf die Krim gebracht worden. Und auch die sind jetzt unterwegs dort auf der Krim in russischen Uniformen, aber ohne Erkennungszeichen. Der russische Präsident Putin geht sich ahnungslos und sagt, nein, das sind irgendwie sogenannte Selbstverteidiger, die haben sich die Uniformen in irgendwelchen Warenhäusern gekauft. Sie sind auch in russischen Militärfahrzeugen unterwegs, einfach ohne Kennzeichen. Aber zum Teil eben hat man bereits beweisen, dass das Fahrzeuge sind, die in Ulyanovsk gesichtet worden sind oder im Nordkaukasus. Es ist völlig klar, als eine Art Invasion stattgefunden hat. Und eben die Soldaten, die umstellen dann zum Teil eben die ukrainische Armeebasen, sind auch zum Teil unterwegs in den Dörfern, beispielsweise in Simferopol, auch in der Hauptstadt von der Krimhalbinsel, und schützen dort quasi das Parlament. Aber es ist ja kein Findlings gegenüber, weil im Grunde genommen sind ja die Russen dort und wo auf der Krim leben und die Truppen, die da kommen und auch die ukrainischen Armeeangehörigen, die sind nicht verfindet miteinander. Also die Ukrainer, vor allem die Militärdienst leisten etc., die stehen den Russen nicht einfach a priori findlich gegenüber. Und es ist bis jetzt auch kein Schuss gefallen, zum Glück muss man sagen, aber in meinen Augen ist schon eine Art Besetzung, die da stattgefunden hat. Ich will noch etwas sagen, vorher ist das angetönt worden, eben mit diesen geopolitischen Interessen. Man muss jetzt zurückschauen eben zum Fall von der Berliner Mauer 1989. Dortmals hat es Verhandlungen gegeben, die sogenannten 2+4 Gespräche. Und man hat darüber diskutiert, ob das neue Gesamtdeutschland soll oder darf Teil von der NATO sein. Weil die DDR ist ja bislang, also bis zum Fall von der Berliner Mauer, eben Teil vom Warschauer Pakt gewesen. Und dortmals hat es Gespräche gegeben zwischen dem amerikanischen Staatssekretär James Baker und dem Michail Gorbatschow. Das ist der Chef gewesen, quasi von der Sowjetunion, was es heute nicht mehr gibt. Und man sagt das jedenfalls, dort mal hat James Baker eine Garantie ausgesprochen gegenüber dem Kreml, also es hat keine NATO-Osterweiterung gegeben, für den Fall, dass es Deutschland erlaubt würde, quasi eben das Gesamtdeutschland eben in dem Rahmen von dieser NATO zu bewahren. Dann ist die Sowjetunion zusammengefallen, die gibt es nicht mehr, dann kann man sagen, gut, die Vereinbarung gilt nicht mehr. Und die NATO hat sich Schritt um Schritt Richtung Osten, also Richtung Russland, bewegt, oder? Also Polen, Tschechei, die drei baltischen Staaten, Slowenien, Slowakei etc. Die sind alle heute Mitglied von der NATO. Und Russland, die russische Führung hier in Moskau, die fühlt sich dadurch eben bedroht und vor allem über den Tisch gezogen. Und das ist sicher mit dem Grund, warum man jetzt so sehr stark eben reagiert hat, eben auch, wo man zu Moskau festgestellt hat, als die EU die Ukraine aus wirtschaftspolitischen Gründen, aber eben vielleicht zuletzt auch, und das sieht man vor allem in Moskau so, aus geopolitischen Gründen so umworben hat, im Dezember mit der Unterschrift, die man der Ukraine hätte wollen abverlangen, zur Unterzeichnung von einem Assoziierungsabkommen mit der Europäischen Union, mit der EU.
Ich würde gerne auf das noch zurückkommen und eben auf die Situation in der Ukraine, also jetzt nicht nur auf der Krim und auch noch mal die Frage, eben, um was geht es ihm wirklich auch in der Ukraine. Ich würde aber gerne jetzt den SRF1-Hörer in der Sendung begrüßen, und zwar ist es der Matthias Hühnerfalt aus Meisterschwanden. Grüße dich, Herr Hühnerfalt.
Ja, guten Abend.
Herr Hühnerfalt, was habt ihr seit ein Landwirt, lese ich, und habt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Ukraine bei euch?
Also ich hatte in den letzten Jahren jährlich etwa einen gehabt, aus der Ukraine. Und habe die kommen aus dem Praktikant austauschen, für die Firmen nicht in die Schweiz kommen. Und ich diskutiere auch mit denen über ihre Situation, möchte das auch kennenlernen, woher dass sie kommen. Und die Letzten haben mir auch geschildert, dass zur Zeit des Stalins sehr viele Ukrainer deportiert worden sind, zum Teil umgebracht worden. Das ist eine Zahl, von über 1 Million gerettet wurde. Und Stalin hat dann Leute aus Sibirien nach Russland gebracht. Und ich habe gemerkt, dass das für die noch nicht verarbeitet ist. Die haben zwei von den letzten drei haben das auch in Form von einer Kerze, wo sie einmal angezündet haben im November. Ich glaube, das ist so das letzte Wochenende im November, wo sie dem Gedenken, wo ihre Holocaust zeigt. Und ich höre eigentlich in der Berichterstattung von dem nichts. In dem Sinne, ich wollte fragen, wie die Diskussion über die Frage stellt, ob das genau so abgespielt ist und was da für Nachwirkungen noch um sind oder so. Also ich habe das immer erlebt, dass das noch nicht verarbeitet ist.
Ja, das ist natürlich eine Tatsache. Das hat der sogenannte Golodomor gegeben zur Stalin-Zeit. Und der Stalin hat auch sehr, sehr viel Unheil angerichtet, auch in anderen Republiken von der ehemaligen Sowjetunion. Aber vor allem in der Ukraine haben sehr viele Leute gelitten unter einer künstlich erzeugten Hungersnot, die der Stalin dort veranstaltet hat. Und unter dem leiden natürlich die Leute heute immer noch in der Erinnerung, das ist klar. Aber in meinen Augen jetzt hat die Geschichte, das Schicksal, wenig damit zu tun, mit dem, was jetzt passiert ist in jüngster Zeit. Die Veränderungen oder die Entwicklungen auf dem Maidan in Kiew, die haben mit der jüngsten Politik zu tun, also mit den Ereignissen eigentlich in den letzten 10 Jahren.
Herr Perovic?
Ja, man muss schon sagen, was aber wichtig ist zu erwähnen, dass natürlich Geschichte in verschiedenen Formen jetzt auch immer wieder sehr machtvoll zur Geltung kommt. Also sei es bei Fahnen, die man im Zweiten Weltkrieg zum Beispiel hatte, von der ukrainischen Widerstandsbewegung, die sich herausstossen. Sei es, wenn eine Lenin-Statue eingerissen wird. Das hat unheimliche symbolische Wirkung. Kann natürlich zu Propagandazwecken auch von russischer Seite dann gebraucht werden und sagen, schaut, das ist das, was passiert, wenn sogenannte Demokratisierung stattfindet, Chaos und unsere Vergangenheit wird mit den Füßen treten. Dabei ist das ja eigentlich weitgehend auch eine gemeinsame Vergangenheit, wo man sollte endlich mal detailliert und in Ruhe und mit der nötigen Zeit aufarbeiten. Und die Zeit, das ist das Problem, hat man jetzt nicht. Jetzt geht alles im Schnelltempo und alles wird sehr extrem und irgendwie konträr diskutiert.
Orest Fil mit Wurzeln in der Ukraine und auch mit Beziehungen zu einer Familienmitgliedern und Freunden in der Ukraine. Die Geschichte ist angesprochen worden, wo eben wichtige Symbole auch da sind oder wo auch sehr virulent jetzt wieder zu Tage tritt. Wie erlebt ihr das? Oder was gehört ihr von euren Freunden und Verwandten in der Ukraine?
Das stimmt. Die Situation ist sehr emotionsgeladen. Und das kommt wirklich aus der Geschichte raus. Man erinnert sich an solche Taten, die also vollbracht wurden, Zweiter Weltkrieg, auch hinterher. Ich kann Ihnen ein kleines Beispiel erzählen. Ich fahre mit meinem Cousin in einem Taxi und es stellt sich raus, der Taxifahrer ist oder war Pilot von der Luftwaffe und ich diskutiere mit ihm ganz offen, in Ukrainisch natürlich, irgendeine politische Situation. Und mein Cousin wird neben mir immer kleiner und kleiner und ich denke, was hat der denn? Und dann hat sich herausgestellt, er hatte wirklich Angst, weil er sich nicht vorstellen konnte, wie jemanden aus dem Westen ganz frei über eine politische und kontroverse Sache diskutiert. Und die Angst, die entstammt ja eben diesen geschichtlichen Entwicklungen. Und deswegen ist die Emotion, die schlagen dort so hoch. Deswegen kommt jemand mit einer Fahne und meint, also er könnte ja alles Mögliche machen. Die anderen, die Zeit, wie Sie auch gesagt haben, spielt eine große Rolle. Es ist viel zu schnell. Kaum jemand versteht, wie schnell das vor sich geht und was da alles vor sich geht. Man muss den Leuten einfach Zeit geben. Und das wäre wirklich eine Aufgabe, der Ukraine Zeit zu geben, sich zu entwickeln.
Die Zeit hat sie im Moment nicht, wo sie das Ereignis wie überstürzen. Ich würde gerne René Steffen noch begrüßen, weiteren SRF1-Hörer von Münchenbuchsee. Grüße, Herr Steffen.
Grüße, Frau Holliger. Guten Abend miteinander.
Guten Abend. Wir hören euch zu, Herr Steffen.
Ja, ich habe einfach vielleicht für Zeiten von Russland auch ein bisschen besser können zu verstehen, noch gewisse Sachen sagen, weil eben es wird immer vom bösen Russ geredet. Das ist ein bisschen zu kurz gegriffen, denke ich. Weil das geht doch sehr tief in die Psychologie von der russischen Seele. Man sagt immer, seit dem Tatareneinfall im 13. Jahrhundert haben sie einen Komplex gegenüber dem Westen entwickelt, weil sie dann so quasi alle Not auf sich haben müssen nehmen und auch auf sich haben genommen und so haben verhindert, dass Tataren weiter in Westen sind gewandert.
Hey Stefan, ich müsste jetzt aber gerne einen kleinen Zeitsprung machen, dass wir wirklich ein bisschen in der Gegenwart wieder sind, wo wir ja. Jetzt gesagt, die Ereignisse der Gegenwart überstürzen sich so. Es ist das spannend, gerade, oder, dass man die Geschichte mit einbezieht.
Genau. Daraus hat sich wirklich eine unbewusste Angst vor dem Westen entwickelt. Und darum haben sie in der ganzen Geschichte auch die Pufferstaaten gehabt, die eben die Rolle haben erfüllt, dass der Westen ihnen nicht nachkommt. Und seit 1991 ist halt nicht mehr viel übrig geblieben, noch gerade Ukraine und Weißrussland. Und jetzt fällt die Ukraine auch noch. Und das ist für sie natürlich ein gewaltiges Problem. Und ich habe das Gefühl, solange es die Ukraine eine Einheit bleibt vom Land her und der Einfluss von Ost und von West kommt, dann wird das Land nicht vom Fleck kommen, weil die Russen werden alles machen, für dass der Teil nicht abhanden kommt.
René Steffen, merci vielmals, dass ihr die Sendung angerufen habt. Herzlichen Dank. Der Westen kommt einfach Russland zu nahe. Ist das kurz zusammengefasst auf den Punkt gebracht?
Ja, aber ich möchte auch damit sagen, es ist immer eine Frage, wie man das wirklich anschaut, was jetzt passiert. Und ich meine, ich möchte wirklich unterscheiden auch zwischen russischer Politik und der russischen Gesellschaft, der russischen Menschen. Und gerade die Ukraine ist ja ein Beispiel, wo die sogenannte Spaltung vor allem in unseren Köpfen war, oder? Und auf Karten aufgezeigt worden ist, da redet man ukrainisch, da redet man russisch. Und da hat man gesehen,
also im Osten,
ist eine Spaltung.
Wo man russisch redet und
richtig,
im Westen, wo man ukrainisch.
Die Spaltung gibt es für viele Menschen gar nicht. Ein Ukrainer, also ein ukrainischer Bürger, kann ein Sowjetpatriot sein, ukrainisch reden, mit einer russischen Frau verheiratet sein, hin und her reisen. Und da ist seine Lebenswelt. Und im Prinzip, was jetzt passiert, ist das Schlimmste für die Ukraine. Dass sie sozusagen gezwungen werden, Entscheidungen zu treffen zwischen West und Ost, wo sie gar nicht können, aufgrund ihrer speziellen Identität. Darum müssen wir, wie, wenn wir können, nochmal in der Geschichte ein bisschen zurück, nochmal in den November gehen, nochmal schauen, dass die EU das jetzt nicht so drängt, auch zum Beispiel die Ukraine, nochmal mit allen reden und schauen, dass das Ganze viel langsamer geht.
Also die EU hat dort einen Fehler gemacht.
Die EU hat dort einen, ich würde sagen, einen taktischen Fehler gemacht. Sie hätte die Befindlichkeiten verstehen, auch so leid es mir tut, auch Russland einkalkulieren. Weil Russland ist jetzt einfach der grosse Nachbar und sie können ihre Geografie nicht einfach verschieben und sagen, es gibt keine gemeinsame Geschichte. Das ist einfach keine gute Politik. Es geht auch um eine pragmatische Politik. Hätte man Russland einbezogen von Anfang an? Ich glaube, es wäre nie so weit gekommen. Das ist ein Fehler gewesen und ja, den kann man jetzt noch schwer korrigieren. Mal schauen, wie.
Er hat die Teilung angesprochen, die man jetzt hier immer wieder davon gehört. Die kommt zu einer Trennung von der Ukraine, Orest viel mit eben Wurzeln der Ukraine. Wie seht ihr das? Also gibt es da nicht so Separationsgelüste jetzt bei den Ukrainerinnen und Ukrainer?
Nein, ich höre nie von solchen Separationsgelüsten innerhalb der Ukraine, aber ich höre sie immer von außerhalb. Das heißt, also jeder kommt und sagt, die Ukraine würde geteilt oder sonst was. Aber wenn man innerhalb nachfragt und sagt, ja, gibt es solche Bewegungen? Dann sagt man nein, die werden von außen aufoktroyiert. Zum Beispiel schreibt mir jemand aus der Charkiver Universität, dass Leute nach Charkiw über die Grenze gebracht wurden von Russland, um für Russland zu demonstrieren. Das hat man aufgezeichnet und dann im russischen Fernsehen gezeigt, als ukrainische Bürger, die für Russland demonstrieren. Das ist aber nicht so. Sobald man also dort wirklich hinschaut und die Leute sind die Augenzeugen davon, ja, dann merkt man, dass das gemacht ist, diese Teilung. Die wird wahrscheinlich gewünscht von einigen Leuten, aber die Ukrainer selber nicht. Stellen Sie sich vor, Donetsk und Lviv. Donetsk ist ganz im Osten, Lviv ist ganz im Westen. Die haben vereinbart, jeweils einen Tag der andere Sprache einzuführen. Lviv will einen Tag lang nur Russisch sprechen, wobei Donetsk vereinbart hat, einen Tag nur Ukrainisch zu sprechen. Und auch die andere Geschichte vor den letzten 20, 30 Jahren, die beiden Bevölkerungen haben sehr friedlich zusammengelebt, so wie Sie gesagt haben, Herr Professor Perovic. Das ist durch die Familien gegangen, das ist durch die Freundschaften gegangen. Kein Mensch hat einen Gedanken gehabt, irgendwas da zu teilen. Aber ich verstehe natürlich, dass von außen einige Leute die Ideen reinbringen wollen.
Jetzt ist es, ja, Herr Giesling, zugeschaltet aus Moskau, unser Korrespondent.
Tut mir leid, ich habe keinen Sichtkontakt.
Und das ist wunderbar, es geht so wunderbar, tipptopp.
Es ist ja jetzt zu diesen Demonstrationen gekommen in Kiew auf dem Maidan, auf dem Unabhängigkeitsplatz. Und zwar darum, weil der abgesetzte oder gestürzte oder zurückgezogene ukrainische Präsident Janukowitsch hat während ungefähr einem Jahr gegenüber der Europäischen Union wirklich sehr viele Zeichen gegeben, er will eben ein sogenanntes Assoziierungsabkommen mit der EU unterzeichnen. Das wäre ein schwierigerer Weg gewesen, als viele sich das vorstellen, aus wirtschaftlichen Gründen. Aber viele in der Ukraine, eben ein aufgeschlossener Teil, die haben dann eben die Hoffnung gehabt, mit dem Assoziierungsabkommen könne man etwas am autoritären System von dem Präsidenten Janukowitsch und seiner Clique ändern. Und es ist nicht so, dass die Leute in Russland und in der Ukraine irgendwie Angst hätten vor dem Westen, sondern es gibt auch in Russland sehr viele Menschen, ich kenne sehr viele, die Freiwahlen wollen, das Recht auf freie Meinungsäußerung etc. Und wenn eben westliche Wertvorstellungen dann durchgesetzt wären, dann hätten viele die Hoffnung gehabt, sich vielleicht im Land etwas hätte ändern können. Und dann hat der Janukowitsch kurzfristig Nein gesagt. Es ist zu diesen Grossdemonstrationen gekommen und am Schluss zu dieser Revolution, wo dann eben eine neue Regierung jetzt an die Macht gebracht hat, nicht ganz auf absolut sauberem Weg, das ist klar. Aber ich würde sagen, die Hoffnungen jetzt Richtung Westen, die teilen nicht ganz alle gleich in der Ukraine. Und das hat vielleicht auch mit der Information und mit der Propaganda zu tun. Also ich selber habe den Eindruck, dass die Leute in der Ostukraine schon sehr stark auch auf Russland setzen, zum Teil auch zu Recht, wegen der wirtschaftlichen Verbindungen, der kulturellen Verbindungen, während viele Menschen im Westen, die haben gar noch nicht so lange gehört jetzt zu der Ukraine, das ist Teil von Ungarn und Österreich gesehen etc., Bessarabien, die fühlen sich eigentlich im Westen viel zugehöriger. Bref, ich habe den Eindruck, aber auch wenn es diese Spaltung oder die verschiedenen Bewegungen gibt, dann könnte gerade die OSZE, die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, sehr viel vermitteln zwischen diesen beiden Gruppierungen und dafür sorgen, dass eben, jetzt wenn man eine neue Regierung auf die Beine stellt, dass eben die Rechte von allen Bevölkerungsteilen besser berücksichtigt werden. Und ich denke, das wäre im Grunde genommen eine grosse Chance im Moment, die beiden Teile zusammenzubringen. Kommt es aber zu einem Krieg und zu diesen Auseinandersetzungen wie jetzt auf der Krim, dann wird natürlich die Chance für so eine Vermittlung durch die OSZE leider kleiner.
Und das Stichwort Vermittlung würde ich gerne jetzt gerade aufgreifen. Im Moment reist ja ein Vermittler nach dem anderen in die Krisenregion und probiert eben zu vermitteln. Viele Hoffnungen liegen jetzt auf der Diplomatie. Aber wie sieht denn so eine Krisendiplomatie aus? Das wollte ich von Philipp Welti wissen. Er war selber Botschafter in Teheran oder Neu-Delhi. Sicherheitspolitik und Friedensförderung sind Themen, wo er sich ein Berufsleben lang damit beschäftigt hat. Ich wollte ebenfalls wissen, hier in der Sendung Forum auf SRF 1, was ist denn jetzt eigentlich ein guter Krisendiplomat?
Ja, also gute Krisendiplomat sollte nicht eine politische Position einnehmen von einer Streitpartei, sondern sollte probieren zu verstehen, warum der eine und oder der andere so handelt, wie er handelt. Also sich fragen, wieso der Putin so gehandelt hat, wie er gehandelt hat. Und dann gleichzeitig dann auch sich die Frage stellen, ist das allenfalls, hat es da eine Dimension von Legitimation? Gibt es einen Grund, wieso dass man den müsste verstehen, für wie er handelt? Die Frage muss sich jeder stellen. Warum handelt der andere so? Vielleicht hat er gute Gründe, so zu handeln.
Und geht es auch darum, dass man rausgespürt, bis wie weit kann jemand gehen auf der Gegenseite?
Ja, wenn man erkennt, was die Interessenslage ist hinter der Handlungsweise, dann kann man auch von Anfang an ein bisschen kreativer sich überlegen, mit was dass man ihn muss konfrontieren. Also kann man ihm allenfalls etwas offerieren, wo ihn dann kann bewegen, die nicht legitime Handlungsweise auf die zu verzichten.
Jetzt ist ja die OSZE, die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, engagiert. Und die Schweiz hat dieses Jahr dort den Vorsitz, der Botschafter Tim Guldimann führt die Gespräche. Was hätte er für Möglichkeiten nutzen? Was kann er machen?
Also die OSZE oder die OSZE-Diplomaten, die hat primär nicht irgendwelche militärische Macht in der Hand, als Drohmittel. Zum Glück nicht. Sie bewegt sich auf einer höheren Ebene, auf einer sinnvollen, legitimen Ebene, auf der Ebene von der Argumentation. Er wird müssen Putin oder der russischen Führung klar machen, dass man, wie weit dass man die legitimen Sicherheitsinteressen erkennt und anerkennt, und wie weit und von wo an, dass man ein russisches Handeln, eben zum Beispiel Annexionsgelüste, gar nie akzeptieren will. Aber das Kreative ist ja nicht, indem man sagt, pass auf, tu nicht annektieren. Das ist nicht kreativ. Kreativ ist es, wenn man sagt, wir könnten eine politische Lösung ausdenken, wo dir deine Sicherheitsbefürchtungen Rechnung trägt. Also da muss er natürlich, da kann er nicht allein handeln, das kann die OSZE nicht allein. Das können dann Regierungen, die Teil sind von der Organisation. Man hat dann Hand bieten zu so Garantien letztlich.
Also Kreativität als eine weitere Eigenschaft, die jetzt gefragt ist auf ihrer Krisendiplomatie?
Ja, das ist immer gefragt. Sie müssen kreativ sein, wenn sie keine Machtmittel in die Hand nehmen wollen. Das ist immer billig, wenn sie militärisch zuschlagen. Und das wäre das Letzte, wo das sinnvoll wäre. Und die OSZE hat eigentlich immer dann brilliert, wenn sie mit Ideen, wenn sie mit Fantasie Vorschläge gemacht hat. Und Tim Guldimann ist ein Mensch, der Ideen hat und Fantasie hat und konstruktive, kreative Lösungen produziert. Es wird nicht immer verstanden vielleicht, aber es ist auf jeden Fall der richtige Weg. Und das ist jetzt gefragt. Also, was ich jetzt erlebe, in den direkten Gesprächen da auf Ebene von der westlichen Regierungen, Deutschland, Frankreich, Großbritannien und USA, wenn das erste Wort, das dann in den Sinn kommt, Sanktionen sind, also Bedrohung, Drohungen an der Adresse von Putin, dann ist das nicht kreativ. Das kann man irgendwann mal, ist das vielleicht nötig. Aber es ist sicher nicht kreativ, wenn man mit dem anfängt. Da schaffen sich keine Verhandlungsatmosphäre.
Jetzt hat ja zufälligerweise die Schweiz eben der Vorsitz, genau in diesem Jahr jetzt. Ist das ein Vorteil? Bringt das etwas in dieser Situation?
Nun hat die Schweiz zwei grosse Vorteile jetzt in diesem Konflikt. Erstens hat sie keine nationalen Interessen zu vertreten. Wir sind also nicht berührt von dem Konflikt. Also wir haben eigentlich in einem modernen Sinn einen Vorteil von einer gewissen Neutralität in dem Konflikt. Das hilft sicher. Das ist das allgemeine Image oder die Reputation von der Schweiz. Und das Zweite ist, im Rahmen von der OSZE haben wir eine besonders gute Reputation, weil wir sind nicht zum ersten Mal in der Präsidentschaft. Und wir haben schon mal in einer sehr kritischen Situation im 96 haben wir präsidiert und das gut gemacht und können darum zurückgreifen auf Mitarbeiter, unter anderem Tim Guldimann, die eine sehr grosse Erfahrung haben. Also die wissen, wie die OSZE funktioniert und schon einen Leistungsausweis haben. Also die OSZE hat auch schon punktuell brilliert dank professionellen Verhalten von Schweizer Diplomaten.
Und das ist in dem Fall eigentlich ein guter Zufall, dass es genau jetzt die Schweiz ist, die an der Spitze ist von der Organisation.
Ja, das wäre jetzt ein bisschen hochmütig, aber das darf man schon sagen. Für die OSZE oder für die Ukraine ist es sicher besser, dass die Schweiz das ja im Vorsitz ist und nicht irgendein Land, das näher bei der Ukraine ist und durch das gar nicht als neutral angeschaut werden kann. Ein Land, dem man nicht zutrauen würde, die OSZE neutral zu führen.
Was hat das Gefühl, jetzt der Konflikt, wie er ist, die Zuspitzung, die passiert ist, kann man den mit diplomatischen Mitteln lösen?
Ja, glaube ich schon. Und zwar einfach, weil ich glaube, dass der Putin berechenbar ist. Das heisst, mit dem können sie Verhandlungen führen, mit dem können sie reden, mit dem können sie ein vernünftiges Gespräch führen über, wie weit sind seine Interessen legitim und von wo an sind seine Interessen nicht mehr legitim. Und dass man dann ein Arrangement findet bezüglich der Ukraine, innerhalb von der Ukraine, wo er dann kann zustimmen
kann. Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.